Hallo und herzlich willkommen bei Lit My Fire, der monatlichen Literatursendung auf Radio Dreieckland, der 102,3 Megahertz. Heute Abend für euch im Studio sind
Anna,
Cora
und Valentina
und auch Clemens. Heute Abend werden wir einen Fokus auf queere Literatur legen. Anlass dafür ist der Jahrestag der Stonewall-Unruhen am 28. Juni 1968. Unser Buch des Monats ist Nadia, der Autorin Jan Mayaolu. Dieses hat eine lesbische Protagonistin. Nadia ist dieses Jahr im Berliner Albino Verlag erschienen. Und Anna stellt euch die Autorin vor.
Das ist Jan Mayaolu, geboren 1982 in Münster. Sie hat Religionswissenschaften studiert und arbeitet als Buchhändlerin und Sachbuchkritikerin. Jetzt hat sie mit ihrem Erstling Nadia endgültig die Seite gewechselt. Ihre Kindheit in einer PsychologInnenfamilie schlägt sich in ihrem Roman nieder. Traumata, zwischenmenschliche Beziehungen und ganz besonders Persönlichkeiten und deren Entwicklungen beschäftigen sie. Mayaolu lebt und arbeitet in Hamburg.
Vielen Dank, Anna. Und Cora wird uns einen inhaltlichen Überblick geben.
Die Titelfigur Nadia ist Künstlerin und mit einem Projekt berühmt geworden, das sich um ihre vor Jahren verschwundene Schwester Lilhan dreht. In Hamburg möchte sie diese Ausstellung noch einmal zeigen. Ein letztes Mal, wie man gleich zu Beginn des Buchs erfährt, denn Nadia möchte endlich damit abschließen und weitergehen. In der Stadt allerdings lauern die Erinnerungen an jeder Ecke, nicht nur an Nadias Schwester, sondern auch an ihre große Liebe Rahel, die inzwischen mit einem Mann verheiratet ist und Kinder hat. Nadia hingegen hat die Trennung von Rahel auch nach mehreren Jahren noch nicht verwunden. Umgeben ist Nadia von Menschen, die es gut mit ihr meinen, darunter ihre andere Schwester, ihr Team und eine Taxifahrerin, mit der sie sich unverhofft anfreundet und von der sie sich durch Hamburg begleiten lässt. Aber Nadia macht es ihrer Umgebung auch nicht gerade leicht, denn immer wieder holt sie die Vergangenheit ein. Es geht also in dem Buch um die Erfahrung von Verlust, die künstlerische Verarbeitung davon und den Versuch, damit in irgendeiner Form seinen Frieden zu machen. Musik spielt eine zentrale Rolle in dem Buch. Die ProtagonistInnen begegnen sich auf Konzerten. Für Nadia ist Musik eine Quelle der Inspiration und wie sicher für viele auch der Stoff, aus dem Erinnerungen sind. Die Autorin Jan Mayaolu hat auch das Buch selbst mit einem Soundtrack versehen. Und bevor Valentina euch eine Passage aus einem der Kapitel vorlesen wird, hören wir den dazugehörigen Song. Er ist von der amerikanischen Künstlerin Sharon Van Etten und heißt Your Love is Killing Me.
Erschöpft ließ sie sich auf eine Bank fallen und starrte fragend in die von einzelnen Straßenlaternen durchbrochene Dunkelheit über der Außenalster. Sie rieb sich mit vor Kälte steifen Fingern übers Gesicht und vergrub ihre Hände danach in den Jackentaschen. Wofür stand sie denn eigentlich? War sie überhaupt noch die Person, die diese Stadt damals fluchtartig verlassen hatte? War sie noch die, die diese Stadt einmal als Zuhause empfunden und irgendwann verflucht hatte? Wer war sie ohne Hamburg? Und wer war sie in Hamburg? Jahrelang hatte sie sich in der Rolle eines Menschen ohne festen Zuhauses gefallen. Oder? In Nadjas Kopf wirbelten die Gedanken wild durcheinander. So konzentrierte sie sich auf das schwarze Wasser und den Klang des Abends, um ruhiger zu werden. Wie hatte sie den Klang matter Winterabende vermisst, diesen besonderen Klang, der zu Beginn sanft und ruhig war, aber zäh und bedrückend werden konnte, wenn er nicht irgendwann gedämpft wurde. Fast hatte sie vergessen, welch tiefe Befriedigung es sein konnte, in der Kälte zu sitzen und nichts weiter zu tun, als zu warten, bis die Ruhe dieses Klangs in sie einsickerte. Du hast einen Hang zu Fragen, die jeden von uns verrückt machen würden, wenn wir sie uns ständig stellen würden. Du musst deinen Kopf auch mal abschalten. Rahel streichelt mit der Hand Nadjas Rücken und das Kribbeln, das von ihren Berührungen ausgeht, breitet sich in Nadjas gesamten Körper aus. Du musst nicht jeden Tag den Sinn der Welt analysieren. Du darfst auch mal ganz profan einfach nur auf dem Bett liegen und die Decke anstarren. Verstehst du? Es muss nicht immer irgendeinen Sinn ergeben oder zweckgebunden sein, was du machst. Nadia dreht ihren Kopf so, dass sie ihre Wange in Rahels Hand legen kann. Sie schließt die Augen und lässt sich von Rahels Worten in einen sanften Schlaf tragen. Sie hatte das Interpol-Konzert gar nicht wirklich vergessen. Sie hatte es verdrängt, denn daran zu denken hätte bedeutet, sich damit auseinanderzusetzen, dass sie Rahel wieder sieht. An Rahel zu denken, war inzwischen nicht mehr, was Nadja erschreckte. Damit hatte sie sich im Laufe der Jahre arrangiert. Aber Rahel sehen? Das war zu gewaltig. Das packte Nadjas Kopf nicht. Allein die Vorstellung versetzte sie in Panik. Da sie wusste, dass sie nicht wusste, welche Bedeutung so ein Wiedersehen haben würde. Interpol, das war immer auch Rahel gewesen. Interpol, das war sie, waren sie beide. Das, was Jeffersons Airplane für Rahels Eltern gewesen war. Eine Band, die sie durch ihre Beziehung begleitete. Mit jedem Album waren Erinnerungen an Rahel verbunden, die Nadja in ihrem Innersten verwahrte, die sie unangetastet ließ, weil sie zu schön waren, als dass sie sie vergessen oder erneuern wollte. Denn je mehr sie sich an eine Sache erinnerte, desto mehr verfälschte sie deren Sinn, bis sie irgendwann kaum noch mit der Wirklichkeit des damals zu tun hatte.
Ja, vielen Dank, Valentina. Und damit sind wir mittendrin im Geschehen und im Roman. Valentina, ich möchte dich gleich als allererstes fragen, wie hast du denn den Roman erlebt? Welche Gedanken hast du uns mitgebracht?
Was mich direkt in den Roman gesogen hat, war die Protagonistin, die Figur der Nadja. Mich interessieren grundsätzlich Romane, bei denen psychische Themen verhandelt werden. Und so ist es auch bei Nadja. Die Ausgangslage ist der Umgang mit Verlust. Einmal der Verlust mit der Schwester, die verschwunden ist, aber auch der Verlust von Rahel, der Trennung, die mehrere Jahre zurückliegt. Und bei Nadja ist es jetzt so, dass es eine Mischung aus Flucht aus Hamburg, sie kommt nach Jahren erst wieder zurück, aber auch Flucht vor den eigenen Gefühlen und eigenen Ängsten und zwischendrin dann wieder diesen Erinnerungsräumen, die sie sich schafft, was man auch an der Vorlesestelle gemerkt hat, in die sie sich flüchtet und wo sie sich dann wieder diese Geborgenheit von der Beziehung holt, zwischen denen sie changiert. Und das fand ich sehr faszinierend. Was ich auch interessant fand, war, dass Nadja eine absolute Egozentrikerin ist. Und da muss man unterscheiden, Egozentrik ist nicht gleich Egoismus. Weil Egoismus heißt, mir ist egal, was andere brauchen, ich mache nur, was ich brauche. Und Egozentrik heißt, ich bin so mit meinen eigenen Verletzungen und Problemen beschäftigt, dass ich die anderen nicht mehr wahrnehme. Und genau das ist, was bei Nadja passiert. Und darüber nachzudenken, fand ich wahnsinnig interessant.
Ja, da möchte ich gerne an Anna mal das Wort weitergeben. Die hat da sofort was darauf zu antworten.
Ja, ich glaube, mein Problem, und ich lege gleich offen, ich hatte das eine oder andere Problem bei dieser Lektüre, ist tatsächlich, dass ich bei vielem unterschreiben würde, was wir gerade gehört haben, aber mir fehlt eigentlich der Teil im Buch, der tatsächlich zeigt, dass das ein Problem ist. Also wir treffen Nadja als Charakter und die kreist die ganze Zeit um sich. Und diese Textstelle ist dafür fantastisch, weil alles wirbelt und dreht sich. Wir haben auch gehört, dass sich ihre Gedanken andauernd wiederholen. Bestimmte Begriffe werden wieder aufgegriffen und wiederholt und gedreht und gemacht. Aber irgendwie kommt da nichts bei rum. Und manchmal hatte ich das Gefühl, diese Beschreibung von Nadja und der Art, wie sie denkt, geht eben nicht über so eine komplette Sicht nach innen raus. Und für mich hatte es tatsächlich auch ganz oft diesen Moment, wo ich dachte, aber ist das eine richtige Person? Also wer ist Nadja eigentlich und warum lese ich über Nadja und lernt Nadja eigentlich? Und dazu kam dann für mich auch noch, dass dann am Ende löst sich das alles so ein bisschen auf. Aber ich könnte überhaupt nicht sagen, welche Entwicklung dieser Charakter Nadja jetzt eigentlich mitgemacht hat. Und deswegen lässt mich das so ein bisschen unzufrieden zurück.
Ja, da möchte, glaube ich, die Valentina noch was drauf antworten.
Also einige Sachen, die Anna gesagt hat, dem würde ich zustimmen. Ich sehe auch Probleme damit, dass es nicht aufgebrochen wird. Aber Nadja ist für mich eine absolut realistische Person. Ich habe da sofort eine echte Person drin gesehen und das hat sehr gut für mich funktioniert. Die Frage nach der Entwicklung, naja, irgendwo ist eine Entwicklung da in diesem Roman, aber es ist nie so, dass Nadja sich selbst reflektieren muss und ihre Perspektive ändern muss. Und genau das ist dann auch wieder das potenzielle Problem.
Genau. Und Cora hat auch noch was zu sagen dazu.
Ja, ich würde vielleicht einen Kompromiss anbieten. Ich fand auch, dass Nadja durchaus eine realistische Person sein kann. Aber ich habe mich eben gefragt, wie die Autorin eigentlich zu ihrer Figur steht, weil sie eben relativ ungebrochen diese Perspektive von Nadja wiedergibt und sie einfach auch sehr ernst zu nehmen scheint in ihrem Leiden. Und ich würde gerne noch eine Sache aufgreifen, die Anna gesagt hat, und das sind die Bilder oder die ja, sprachlichen Mittel, mit denen dieses Leiden beschrieben wird. Anna hat es ja schon so ein bisschen angedeutet, aber es tut sich wirklich ständig irgendwo ein Abgrund auf, die Welt fängt an sich zu drehen, der Sauerstoff im Raum wird knapp. Und ich habe mich einfach gefragt, also gibt es nicht auch noch andere Möglichkeiten, ja, dieses individuelle Drama zu beschreiben, bei dem man vielleicht auf ein bisschen weniger Klischees zurückgreift.
Okay, also Nadja ist ein sehr komplexer Charakter.
Ja, so kann man es auch sagen.
Cora, was ist dir denn beim Lesen aufgefallen? Was hast du uns denn mitgebracht?
Ja, also ich bin erstmal bei Valentina. Also Nadjas innere Konflikte sind natürlich der Faden, der das Ganze zusammenhält. Aber sie sind in dem Roman auch bei weitem nicht das Einzige, was passiert. Denn vielmehr haben alle Figuren, die in dem Roman auftauchen, selbst auch noch eine eigene Geschichte, wobei Maya Olu wirklich ziemlich tief in die Plotkiste gegriffen hat. Also zum Beispiel die Taxifahrerin, die Nadja durch die Gegend fährt, die wartet darauf, dass ihre Tochter wieder den Kontakt mit ihr aufnimmt. Nadjas Assistent hat seinen Partner an Krebs verloren. Nadjas Assistentin wartet auf ihren Freund in Italien und leidet unter der Fernbeziehung. Und Nadjas Schwester hat eine Affäre mit dem Bruder ihres Mannes. Und wenn es jetzt für die Zuhörer schon ein bisschen unübersichtlich geworden ist, dann war das genau der Eindruck, den ich beim Lesen hatte, wo ich mich gefragt habe, ob diese vielen parallelen Dramen und Handlungsstränge nicht auch ein bisschen ablenkend sind. Da sind auch so ein paar absurde Details dabei. Das ist für mich die Frage, hätte man jetzt den Ehemann von Nadjas Schwester und den Bruder, mit dem die Schwester eine Affäre hat, wirklich Jean und Jacques nennen müssen? Aber das ist vielleicht eher ein Nebenaspekt. Ich habe mich vor allem gefragt, kann ein Buch zu viel Handlung haben und hat Nadja eigentlich zu viel Handlung?
Ich glaube, dazu hat Valentina eine Meinung.
Meine Antwort wäre, nein, ein Buch kann nicht so viel Handlung haben, denn ja, es passiert hier wahnsinnig viel, aber mich hat das überhaupt nicht gestört und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass das zu sehr ablenkt, weil Nadja als Zentrum dieser ganzen Geschichten so omnipräsent ist, dass ich mich dann auch nicht an den Subplots verzettelt habe. Und ich hatte eher den Eindruck, die sind nochmal dafür da, um Nadja zu bestätigen und um nochmal andere Perspektiven auf die Themen zu geben, die Nadja beschäftigen. Und das ist eben der Verlust von Personen, das ist Untreue. Und das ist ja ein Vorgehen, das wir auch aus sehr berühmten Romanen kennen. Und Anna Karenina zum Beispiel, da wird der Ehebruch nicht nur an Anna Karenina, sondern an zahlreichen Personen dargestellt. Also per se ist das ein Mittel, das vollkommen legitim ist. Und für mich hat das auch in diesem, im Vergleich zu Anna Karenina, sehr dünnen Buch absolut funktioniert.
Nadja also als hochkomplexe Figur, die durch ein komplexes Umfeld noch mehr Tiefe bekommt. Anna, was sagst du denn dazu?
Ich sage mal nein, ich sehe das anders. Und zwar habe ich ein ganz großes Problem, weshalb ich auch bei diesem Verweis auf Anna Karenina sagen würde, da bricht für mich was. Diese Figuren existieren nämlich nur für Nadja. Die haben ihre Geschichten, aber das ist eher so, jede dieser Figuren brauchte noch eine wichtige Eigenschaft oder eine wichtige Geschichte. Aber um die geht es gar nicht. Also wir lernen nicht wirklich was über diese Leute, sondern sie sind eigentlich nur da, um das Zentrum zu bestrahlen, nämlich Nadja. Und ich habe das Gefühl, wenn man so viel Energie reinsteckt, um diese Leute drumherum zu beschreiben, dann müssen die auch eine Rolle spielen, dann müssen die auch eine Aufgabe haben, dann muss es auch um die gehen. Und ich möchte da gleich mal Nadja zitieren aus der Stelle, die wir gerade gehört haben. Das wird eher gesagt, dass nicht immer alles einen Sinn machen muss. Und das würde ich auch der Autorin gerne sagen. Nicht jede dieser Figuren muss eine Geschichte haben, die in irgendeiner Weise Sinn macht für Nadja oder die man da thematisch einordnen kann. Weil ich finde, dass diese Figuren dazu führen, dass es wahnsinnig artifiziell wird, weil einfach alles so offensichtlich konstruiert ist und ich immer das Gefühl hatte, keines dieser Gespräche ist ein echtes Gespräch. Die reden nicht wie normale Menschen und keine dieser Figuren ist eine Person, die ich treffen kann. Und deswegen haben die mich eigentlich noch mehr rausgekegelt, würde ich sagen.
Uneinigkeit also hier im Studio, ob das zu viel Komplexität oder genau genug war. Anna, was hast du denn für einen Gedanken aufgegriffen beim Lesen?
Also ich habe mich ein bisschen beschäftigt mit der Multimedialität von Nadja, denn das ist was, das ist total spannend angelegt. Dieses ganze Buch muss multimedial gedacht werden und ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob man das wirklich wertschätzen kann, wenn man das nicht mit reinnimmt. Also es gibt eine extra Playlist, die auch vorne mit so einem QR-Code verlinkt ist, den kann man dann aufrufen, dann hat man so eine Liste, wo jedes Kapitel seinen eigenen Song hat. Und wo man dem eigentlich folgen kann. Das ganze Buch ist durchdrungen von Zitaten. Also wir haben unendlich viel Proust. Also alle können Proust zitieren und kennen alle Seitenzahlen. Wir haben Evelyn Waugh, wir haben Shakespeare, wir haben Susan Sontag. Es werden Marken gedroppt, Bands tauchen am laufenden Band auf. Es gibt Künstlerinnen, es gibt unendlich viele Bücher, die mir gar nicht alle einfallen. Und selbst die Serie, die Nadja dann im Hotel guckt, musste ich nachgucken, um rauszukriegen, wie cool die jetzt eigentlich ist. Also all das gehört dazu, aber was mich dann am Ende doch wieder kritisch gestimmt hat, ist die Frage, ob so ein Text nicht eigentlich auch für sich selbst sprechen muss. Also braucht es das eigentlich alles? Oder ist es eigentlich eine Art Turn, wo versucht wird, mit aller Macht eine Identität, eine Art von Kultur darzustellen über diese Verweise, die aber eigentlich leer bleibt, weil außer den Verweisen nichts, also es wird alles gesagt, aber es wird eigentlich nichts ohne Worte gezeigt.
Cora hat darauf eine Antwort.
Ja, also zu der Frage, was das jetzt hinzufügt. Also mich hat die Playlist, die dem Buch vorangestellt ist, erstmal abgeholt. Ich glaube, das ist ja so ein Popliteratur-Trick, den man spätestens seit Soloalbum von Benjamin von Stuckrad-Barre kennt, dass man eben ein Buch auch noch mit einer Playlist versehen kann. Und bei Nadja sind das nicht sozusagen männliche Britpop-Bands, sondern ich würde sagen so der Female Power-Pop der 2000er, frühen 2010er Jahre. Und da konnte ich irgendwie erstmal was mit anfangen, muss ich gestehen. Das Problem für mich war aber dann, dass diese Songs im Buch eigentlich gar nicht aufgegriffen werden, sondern dann wieder andere Songs diskutiert werden. Und das für mich auch ein Aspekt war von dieser leichten Überfrachtung, dass man das Gefühl hatte, da musste auch noch eine Playlist dazu, aber die wirkt so ein bisschen wie eben noch oben drauf geklebt.
Also die Bands nicht und Songs nicht alle überzeugend für Cora?
Ja doch, die Songs schon, also aber die Songs im Buch halt nicht.
Genau, okay, also die Songs überzeugend, aber nicht überzeugend eingearbeitet. Valentina.
Ja, ich muss zugeben, dass ich diese Playlist übersehen hatte, als ich das Buch gelesen habe und sie dann erst im Nachhinein gehört habe. Und ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil Musik ist ein super Mittel, um Emotionen zu erzeugen und dann schon mal die richtige Stimmung für die Kapitel herbeizuführen. Aber wir reagieren auf Musik ja auch alle sehr individuell, deswegen kann das auch einfach dann in die komplett andere Richtung laufen. Und ich finde es eigentlich besser, wenn der Text für sich alleine diese Emotionen erzeugt. Deswegen ist es so ein Gimmick, das mich nicht so ganz abholt, aber ich habe es auch nicht so genutzt, wie man sollte. Deswegen sei meine Meinung dahingestellt. Was jetzt diese ganze Referenzialität des Werkes angeht, da habe ich mir ehrlich gesagt die Frage schon auch gestellt, braucht man das überhaupt? Bin dann für mich zu dem Schluss gekommen, dass das sehr gut zur Figur der Nadja passt, weil das ist eben eine Künstlerin und die ist eben dann doch in so elitäreren bildungsbürgerlichen Kreisen, wo das sehr gut zu diesen Personen passt, dass die sich dann die ganze Zeit mit Proust-Zitaten bewerfen. Und für mich als Leserin war es aber so, dass ich das Gefühl hatte, ich muss nicht diese Referenzen verstehen, damit das Buch funktioniert. Also habe ich das, was ich nicht kannte, beiseite gelegt. Und dann habe ich aber nochmal nachgedacht, was ich an diesen Ebenen so interessant fand, ist, man hat diese Playlist, man hat eine Künstlerin, die eine Ausstellung schafft, dann hat man die Literatur und da geht es dann eigentlich um den multimedialen Umgang oder die Aufarbeitung von Trauma. Das fand ich ganz cool und ich fand auch ganz cool diese Kombination aus Christopher Nolan, wo es um Zeitlichkeit und Gegenwart geht und Proust mit der Erinnerung, weil Erinnerung ja plötzlich was zu Gegenwart macht und Zeitlichkeit auflöst.
Also viel zu diskutieren. Deswegen frage ich euch zum Abschluss der Diskussion mal nach eurer Meinung. Wir holen ja immer ein Stimmungsbild ein. Wie habt ihr dieses Buch erlebt und würde ihr es unseren HörerInnen weiterempfehlen? Cora, wir fangen mit dir an.
Ja, also ich wollte dieses Buch wirklich gerne mögen, weil es eben mit dem Genre Künstlerroman bricht und eine weibliche, queere Künstlerin mit Migrationshintergrund in den Vordergrund stellt. Und Aber ich fand es einfach viel zu vollgepackt mit Handlungssträngen und Klischees und Gimmicks, wie Valentina das gerade genannt hat. Also ich kann es nicht guten Gewissens empfehlen.
Dann frage ich Anna.
Mir ging es ähnlich. Ich dachte erst, vielleicht liegt es an mir. Vielleicht spricht diese Musikverbundenheit nicht zu mir. Aber das, was Valentina gerade eben so gut fand, sozusagen Nadja als Künstlerin, ist im Grunde das, was mich so gestört hat, wo ich das Gefühl hatte, es ist eigentlich das Bild, eine Vorstellung, wie Künstler sein könnten, aber aus einer Perspektive, die eigentlich nicht genau versteht, wie dieser Betrieb funktioniert. Am Ende ist es ein Erstlingswerk, das überfrachtet ist, einiges Potenzial mitbringt, aber doch große Schwächen, und zwar vor allem auch am eigentlichen Text. Also das Schreiben ist oft nicht so richtig gut. Und ich würde mir wünschen, dass es das nächste Mal vielleicht mehr Vertrauen und Unausgesprochenes gibt und würde vielleicht dann das nächste Buch von der Autorin empfehlen können.
Alles klar. Valentina, du darfst die Runde abschließen.
Ich glaube, es haben alle gemerkt, dass ich Nadja sehr mochte. Ich hatte dabei einen intuitiv-emotionalen Zugang. Ich konnte mich schnell mit der Person identifizieren, habe viele Anstöße zum Weiterdenken gefunden, wo ich dann eben auch gemerkt habe, okay, wo bin ich anders, wo bin ich ähnlich, wo finde ich dieses Verhalten problematisch. Und es ist mir sehr leicht gefallen, die Schwächen des Romans auszublenden. Ich fand es auch angenehm, schnell und leicht zu lesen. Was ich kritisieren würde, ist sämtliche Nebendarsteller, weil die Nebenpersonen, niemand gibt Nadja Kontra. Und Nadja kann sich nicht wirklich weiterentwickeln, wenn alle immer nett und verständnisvoll sind, denn gegen Egozentriker hilft nur jemand, der den Spiegel vorhält.
Also keine Bespiegelung, und so kommen wir ans Ende. Zweimal yes, zweimal nein und einmal yes. Ich habe mich selber, um vielleicht auch noch was zu sagen, mit dem Buch sehr schwer getan. Ich fand das Buch überfrachtet und klischeebeladen und habe deswegen 100 Seiten in der Mitte ausgelassen.